ARD.
Herr Wadefuhl hat sich ein Bild vor Ort gemacht und hat ein unglaublich empathisches Statement abgegeben. Nämlich, wäre würdelos, die Syrer jetzt zurückkehren zu lassen oder sie sogar verpflichtend zurückzukehren. Während Herr Spahn und Herr Merz, die aus ihren Sesseln etwas über Patriotismus und es gibt keinen Grund mehr, dass die Syrer hier bleiben, es sich ziemlich einfach machen, weil sie sich überhaupt gar nicht mit diesem Bild auseinandergesetzt haben. Ja, das kennen die vielleicht aus dem Fernsehen oder woher auch immer.
Das sagt der Düsseldorfer Mediziner Amar Gusi. Er hat sich zur Debatte geäußert, ob Menschen aus Syrien in ihre Heimat zurückkehren sollen.
Wir sprechen über Haftbefehle gegen Teile der israelischen Regierung, die die Türkei erlassen hat.
Weiteres Thema sind die erneuten russischen Angriffe gegen Energieinfrastruktur in der Ukraine.
Und wir sprechen über die Gefahr für die Arbeit von Journalisten im ukrainischen Kriegsgebiet. Hallo, ich bin Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 8. November um 16 Uhr. Ja, Karl, fangen wir heute mal mit dem Nahen Osten an, beziehungsweise mit Syrien und auch mit Deutschland. Es geht um die fast 1 Million Menschen aus Syrien, die hier bei uns leben. Lass uns noch mal dazu kurz rekapitulieren, was da Anfang der Woche los war. Außenminister Wadefuhl hatte nach einem Besuch in Syrien und einer Autofahrt durch das Land das Ausmaß der Zerstörung dort mit Deutschland nach 1945 verglichen und sich dahingehend geäußert, dass er zu diesem Zeitpunkt Rückführungen von Flüchtlingen für nicht vertretbar hält. Er hat dann ja ordentlich Gegenwind aus seiner Partei bekommen, ne?
Ja, du sagst es, Benjamin. Die Angriffe zum Beispiel auch aus der Jungen Union, die waren heftig und es gab sogar Rücktrittsforderungen. Kanzler Merz hat dann interveniert in dem Streit, aber auch nochmal klargemacht, dass er nach Ende des Bürgerkriegs in Syrien jetzt keinen Asylgrund mehr sieht. Der Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn, hat es dann nochmal schärfer formuliert und hat gefordert, dass syrische Flüchtlinge ohne dauerhaften Schutzstatus Deutschland verlassen sollten. Außerdem sieht Spahn es als, Zitat, patriotische Pflicht der Syrer an, in ihre Heimat zurückzukehren und beim Wiederaufbau zu helfen.
Was ja gar nicht so einfach ist, da die Syrer, die jetzt hier bei uns sind, schon fest integriert sind und wir auf die eigentlich ja gar nicht mehr verzichten können. Ne?
Ja, wir können uns mal diese Thematik aus dem Blickwinkel eines Arztes aus Düsseldorf anschauen, der selbst syrische Wurzeln hat und den die Probleme um die Rückkehrer vor allem im Bereich der medizinischen Berufe beschäftigt, in denen ja wirklich viele syrische Menschen in Deutschland arbeiten. Unser Kollege Jürgen Wiebeke vom WDR hat mit dem Kardiologen Amar Gusi gesprochen und er hat ihn erstmal gefragt, ob die vielen Syrerinnen und Syrer mit medizinischen Berufen in ihrem Heimatland fehlen.
Ja, tatsächlich. Als der Bürgerkrieg 2011 begonnen hat, sind natürlich auch viele Akademiker geflüchtet, die heute in Deutschland in verschiedenen medizinischen Positionen sich befinden. Also nicht nur Pflegekräfte und Ärzte oder Hebammen und Rettungskräfte. All dieses Personal ist jetzt hier und wird allerdings auch dort dringend gebraucht. Vor allen Dingen die guten Fachkräfte, die gut ausgebildet Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen. Das ist genau das Defizit, was dort sich jetzt auftut und was sich jetzt auch bemerkbar macht. Und deswegen ist natürlich die Hoffnung sehr groß, dass die ersten Ausgebildeten dann wieder nach Syrien zurückkehren.
Okay, aber mal angenommen, die nehmen jetzt Jens Spahn beim Wort und gehen alle in ihre Heimat zurück, um die wieder aufzubauen. Und das sind ja Menschen aus allen möglichen Berufen. Dann bekommen wir doch hier in Deutschland auch ein massives Problem, oder?
Ja, das sieht Amar Gusi auch so und sagt dazu Folgendes.
Absolut. Es gibt Schätzungen, dass ca. 80.000 Syrer in den sogenannten Engpassberufen tätig sind. Also in der Medizin, in der Pflege, Ingenieure, Handwerk, Logistik, Gastronomie, Service. Das sind alles Menschen, die uns dann auch tatsächlich hier fehlen würden. Ich habe mal in einer Klinik gearbeitet. Da war von 15 Ärzten in einer Abteilung, waren 10 aus Syrien. Ja, wie soll das denn funktionieren, wenn die alle nicht mehr da sind? Und das sehen wir ja auch. Wir sehen ja, dass die Bereiche, die wirklich für uns auch sensibel sind, ja, dass diese Bereiche, die können nicht einfach so von jetzt auf gleich wegfallen. Wie soll diese Lücke geschlossen werden? Ich glaube, darüber machen sich wenige Politiker Gedanken, nämlich was machen wir denn, wenn wir die jetzt alle wieder zurückhaben wollen? Wie kompensieren wir denn diese Lücke?
Okay, lass uns nochmal zurück zu Außenminister Wadephul kommen. Wie sieht Amagusi die Debatte über seine Aussage?
Er sieht das sehr kritisch und hat dazu eine sehr klare Meinung.
Ja, ich finde, was gerade sehr suspekt ist, Herr Wadephul hat sich ein Bild vor Ort gemacht und hat ein unglaublich empathisches Statement abgegeben. Nämlich, dass die Würde, wäre würdelos, die Syrer jetzt zurückkehren zu lassen oder sie sogar verpflichten, zurückzukehren. Während Herr Spahn und Herr Merz, die aus ihren Sesseln etwas über Patriotismus und es gibt keinen Grund mehr, dass die Syrer hier bleiben, es sich ziemlich einfach machen, weil sie sich überhaupt gar nicht mit diesem Bild auseinandergesetzt haben. Ja, das kennen die vielleicht aus dem Fernsehen oder woher auch immer. Und ich finde es so schade, dass jemand, der vor Ort gewesen war, der sich live sozusagen ein Bild machen konnte, dass der so jetzt torpediert wird und die Ideologie. Also ich glaube, wir haben viel, viel mehr Themen in Deutschland, als uns darüber jetzt Sorge zu machen, wie wir jetzt all die Syrer loswerden. Das finde ich so schade. Das macht halt so einen Beigeschmack. So nach dem Motto, ihr wart ja gut, dass ihr unsere Fachkräfte ersetzt habt, aber jetzt brauchen wir euch alle eigentlich gar nicht mehr und verlasst uns doch bitte so schnell wie möglich.
Das sagt der Kardiologe Amagusi mit syrischen Wurzeln.
Jetzt haben wir über Syrien gesprochen. Lass uns mal ins Nachbarland Türkei schauen, denn die türkische Justiz hat Haftbefehle gegen Teile der israelischen Regierung erlassen. Karl, um wen handelt es sich da?
Ja, einer, gegen den die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul jetzt Haftbefehl erlassen hat, das ist der israelische Premier Netanyahu. Wie es dazu kam, das erzählt uns unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.
Ausgangspunkt war die sogenannte Global Sumut Flottille. Das ist ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen und Privatpersonen und die wollten dieses Jahr Hilfsgüter über den Seeweg in den Gazastreifen bringen und damit auch die Seeblockade durch Israel dort durchbrechen. Die israelische Marine hat diese Flottille gestoppt, hunderte Menschen festgenommen und ausgewiesen. Anfang Oktober sind dann mehr als 100 in die Türkei abgeschoben worden, darunter auch etliche Türkinnen und Türken. Die Staatsanwaltschaft Istanbul hat daraufhin Ermittlungen aufgenommen und diese Rückkehrer als Zeugen bzw. Kläger, so heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft, also als Zeugen bzw. Kläger vernommen. Und die Staatsanwaltschaft ist zu der Überzeugung gekommen, dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu, Verteidigungsminister Katz und mehr als 30 weitere schuldig sind. Es geht wegen der gestoppten Hilfslieferungen über See um Verstöße gegen Seerecht, heißt es in der Entscheidung, aber vor allem geht es dabei um den Vorwurf des Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Darauf stehe nach türkischem Strafgesetzbuch lebenslange Haft.
Welche Folgen diese Entscheidung haben könnte, dazu sagt er Folgendes.
Die Folgen sind im Grunde dieselben wie bei einer ähnlichen Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes. Der hatte ja schon zuvor Haftbefehle erlassen, Ende 2024, auf hauptsächliches Betreiben Südafrikas hin, gegen Netanyahu nämlich, den früheren Verteidigungsminister Gallant, aber auch gegen einen Hamas-Anführer Mohammed Daif, der aber zu dem Zeitpunkt wohl schon tot war. Diese Haftbefehle jedenfalls müssen umgesetzt werden. Das sind die Regeln des Internationalen Strafgerichtshofs und so hat es auch der damalige EU-Außenbeauftragte Borrell gesagt. Das heißt konkret, seitdem kann Netanyahu sich international nur noch eingeschränkt bewegen, obwohl sogar Friedrich Merz im Wahlkampf mal gesagt hat, Netanyahu könne nach Deutschland kommen, er werde ihn einladen. Legal verhindern könnte er dann allerdings eine Festnahme Netanyahus wohl nicht. In der Türkei ist das anders, weil das Land nicht zu den Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs gehört, das Statut nicht unterzeichnet oder gar ratifiziert hat. Das heißt, sollte Netanyahu oder einer der anderen, gegen die es nun Haftbefehle gibt, in die Türkei einreisen, muss er nun auch hier festgenommen werden. Aber mit einer Einreise Netanyahus in die Türkei ist auf unabsehbare Zeit ohnehin nicht zu rechnen. Rein praktisch ändert sich also durch die Haftbefehle nichts.
Und was das für das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel bedeutet, schätzt Uwe Lüb so ein.
Das dürfte sich jetzt weiter verschlechtern, sofern das überhaupt noch möglich ist. Durch den Gaza-Krieg ist das Verhältnis, gerade nachdem es langsam wieder besser geworden war, nicht nur abgekühlt, sondern Richtung Nullpunkt gerauscht, muss man sagen. Die Türkei hat dann ja auch so gut wie alle Handelsbeziehungen inzwischen zu Israel gekappt, auch aufgrund von Druck aus der türkischen Bevölkerung, in der es eine sehr große Pro-Palästinenser- und Anti-Israel-Bewegung gibt. Und Präsident Erdogan selbst vergleicht Netanyahu regelmäßig mit Hitler, wirft Israel in Gaza schon lange Völkermord vor, was Netanyahu zurückweist und sich auf sein Selbstverteidigungsrecht beruft. Also das ohnehin schlechte türkisch-israelische Verhältnis dürfte nun noch schlechter werden, obwohl, beziehungsweise immerhin, hört man hinter vorgehaltener Hand, dass diplomatische Kanäle zwischen den Ländern weiter offen und intakt seien. Fraglich ist jetzt aber, welche Rolle die Türkei bei weiteren Schritten zur Umsetzung des Nahost-Friedensplans spielen kann. Israel wird sich nun vermutlich noch stärker als bisher abzusehen gegen ein Engagement der Türkei aussprechen. Dafür spricht auch die Reaktion von Israels Außenminister Saar. Er nennt die Haftbefehle einen PR-Gag des Tyrannen Erdogan.
Dann lass uns jetzt in die Ukraine schauen. Dort gab es in der vergangenen Nacht wieder heftige Angriffe. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj das Land mit mehr als 450 Drohnen und 45 Raketen attackiert.
Ja, dabei wurden vor allem Energieanlagen in drei Regionen getroffen. Betroffen sind die Hauptstadt Kiew, Poltawa im Zentrum des Landes und Charkiw im Nordosten der Ukraine. Das hat die ukrainische Ministerpräsidentin Svyrydenko auf Telegram mitgeteilt. Und so hat sich Vyacheslav Mamonov, Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Dnipro, geäußert.
In der Nacht hat der Feind einen weiteren massiven kombinierten Angriff auf die Stadt Dnipro durchgeführt. Der Angriff wurde auf ein Wohngebäude verübt. Es hat einen direkten Treffer gegeben, vermutlich durch eine Shahed-Rakete. Mehrere Wohnungen sind zerstört worden. Auch eine Infrastruktureinrichtung wurde getroffen. Bis jetzt gibt es leider einen Toten und 11 Verletzte in dem Wohngebäude. 6 von ihnen sind ins Krankenhaus eingeliefert worden. Infolge des Angriffs ist ein Feuer ausgebrochen, das vom staatlichen Notfalldienst gelöscht wurde. Derzeit sind kommunale Dienste vor Ort im Einsatz, um die Folgen des feindlichen Angriffs zu beseitigen. Auch Freiwillige sind im Einsatz und stellen Materialien für schnelle Reparaturen bereit. Psychologische Hilfe und warme Mahlzeiten werden ebenfalls angeboten.
In den vergangenen Monaten hat Russland ja seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine verstärkt. Fachleute, die gehen davon aus, dass in den Wintermonaten landesweit zahlreiche Heizungsausfälle drohen.
Ja, und auch für Journalisten ist es in der Ukraine alles andere als sicher. Da gab es jetzt in der Nähe der Front in der Ostukraine einen Vorfall, ne?
Ja, ein Auto mit Journalisten aus Österreich und Spanien ist von einer Drohne angegriffen worden. In dem Auto war unter anderem ein Journalist vom ORF, also dem österreichischen Rundfunk. Der hat den Angriff mit seiner Handykamera gefilmt und in dem Video sieht man, wie die Insassen das Auto fluchtartig verlassen und dann hört man eine Detonation und sieht die brennenden Trümmerteile und eine abgerissene Stoßstange.
Ich finde, das zeigt mal wieder, wie gefährlich es im Kriegsgebiet für Journalisten ist, ihre Arbeit zu machen. Das haben wir ja auch schon im Gazastreifen gesehen. In dem Fall hier hat das Team ja zum Glück überlebt.
Ja, der ORF sagt, der Angriff ging offensichtlich glimpflich aus.
Dann lasst uns jetzt noch mal kurz über NATO-Generalsekretär Rutte sprechen. Der hat in der Welt am Sonntag den russischen Präsidenten Putin vor einem Angriff mit Atomwaffen auf den Westen gewarnt.
Putin muss wissen, dass ein nuklearer Krieg niemals gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf. Das hat Rutte wörtlich gesagt. In dem Zusammenhang hat er auf das Nuklearmanöver der NATO über der Nordsee Steadfast Noon verwiesen. Das wurde ja im vergangenen Monat durchgeführt.
Was hat er denn noch dazu gesagt?
Ja, dass ihm die Übung absolutes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung der NATO verschafft. Er erklärte weiter, nukleare Abschreckung ist die höchste Garantie für unsere Sicherheit und muss daher glaubwürdig, sicher, garantiert und effektiv bleiben. Und vor gut 2 Wochen hatte Russland ja parallel zur Atomübung der NATO ein eigenes Nukleartestmanöver gestartet.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke für euer Interesse.